Aber wir brauchen diese Begeisterung für das Leben. Wir brauchen das. Das ist nicht ein nice to have. Live large, think big. Bau dir ein Leben auf, was dich begeistert. Nicht nur einfach eins, was okay ist nach gesellschaftlichen Normen oder Standards.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die souverän führen, ihre Stärken noch mehr einbringen und mitgestalten wollen. Dr. Maike Neuhaus ist international tätige Psychologin, Expertin für positive Psychologie und Verhaltensänderung. Sie arbeitet unter anderem mit Harvard zusammen, ist Gastautorin verschiedener Magazine im Bereich der Psychologie, Unidozentin und so vieles mehr. Und ich freue mich so sehr, Maike, dass du heute da bist, denn ich glaube, wir alle können von dir wirklich viel mitnehmen. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, und das ist so ein bisschen das, wenn ich deine Arbeit sehe, was zumindest bei mir ankommt, liegt es dir im Kern oder geht es dir im Kern darum, dass wir es schaffen, mithilfe der positiven Psychologie wirklich zufriedener sein, glücklicher zu sein und für uns zu gucken, wie wir einfach noch mehr auch im Arbeitsleben strahlen können. Und genau auf dieses Thema freue ich mich sehr, liebe Maike. So schön, dass du da bist.
Oh, das hast du so schön gesagt und vielen Dank, dass ich dabei sein darf, liebe Christine.
Oh, also als ich den Podcast ins Leben gerufen habe, standst du gleich ganz weit oben auf der Liste, denn ich schätze deine Arbeit sehr. Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen wirklich das Wort positive Psychologie haben wir alle schon mal gehört. Ja, also schätze ich mal, die meisten von uns. Gleichzeitig ist es trotzdem immer so, ist es nur ein bisschen mehr Lachen? Ist es ein bisschen mehr versuchen, das Leben glücklicher einfach so zu betrachten? Oder was steckt eigentlich dahinter? Was ist die positive Psychologie? Gibt es da eine Definition?
Na klar, auf jeden Fall. Und ich bin wirklich sehr froh, dass du mich das gleich zu Anfang fragst. Denn du hast auch gleich in der Intro so ein bisschen davon erzählt, es geht so darum, vielleicht, dass wir alle ein bisschen mehr strahlen. Und da wollte ich gleich eingreifen und sagen, strahlen von innen heraus, nicht unbedingt auf dem Gesicht. Denn die positive Psychologie hat oft diesen Ruf, dass wir sollten alle viel glücklicher sein und wir sollten immer alles positiv sehen und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein Mythos. Darum geht es tatsächlich nicht. Die positive Psychologie ist einfach ein wissenschaftlicher Zweig der Psychologie, also eine Subdisziplin, sozusagen, die sich mit den positiven Aspekten des Lebens beschäftigt. Und zwar hat es sich so zentral zur Forschungsaufgabe gesetzt, wie können wir eigentlich ein richtig gutes Leben führen? Wie können wir glückseliger sein, aber so ganz auf tiefe Art und Weise, also nicht einfach dieses happy cheery. Wie können wir unsere Stärken identifizieren und sie besser nutzen zu unserem Vorteil? Wie können wir ein Leben leben, so dass es auf unseren Werten basiert und nicht den Werten vielleicht der Gesellschaft oder anderer Leute um uns herum. Also es geht wirklich ganz zentral um diese Themen Glück, Zufriedenheit und auch Resilienz. Also es geht wirklich nicht nur um die Glückseligkeit und dieses ständig happy sein, sondern tatsächlich eher darum, ein psychologisch reiches oder wertvolles Leben zu leben.
Oh, wow, ja, das klingt, macht mich direkt an, quasi, weil es hört sich so gut an, weil ich glaube, am Ende des Tages sehen wir uns alle danach und gerade auch natürlich der Berufsalltag kann, je nachdem, wo wir arbeiten, sich manchmal vielleicht nicht so anfühlen, wie du es auch gerade beschrieben hast. Und das, was du gesagt hast, auch dieses von innen heraus, das heißt ja eigentlich ist es etwas von, hat viel mit Selbstwirksamkeit zu tun, wenn ich es richtig verstehe, ne? Zu gucken, wie kann ich es eigentlich gestalten für mich?
Total. Und vor allem auch mit Selbstwissen. Denn du musst dich ja selber erstmal kennenlernen, damit du überhaupt weißt, was ist dir eigentlich wichtig im Leben. Dann ist es ja nicht irgendwas, was einem vorgelebt werden kann oder vorgetragen werden kann. Das ist etwas, was jeder für sich selber erfahren muss und herausfinden muss.
Oh ja, das finde ich cool, weil gerade so auch Thema Leadership oder auch überhaupt Thema Female Leadership, was ich oft erlebe und das ist dann etwas, was ich sehr schade finde, dass wir uns gar nicht so, und das hast du ja gerade angesprochen, auch so unser Stärken bewusst sind, unserer wirklich intrinsischen Werte bewusst sind, um das überhaupt zu ermöglichen. Das heißt, so, das ist ein großer Bereich, der total wichtig ist, um wirklich diese, also Arbeit in Anführungsstrichen zu machen, um wirklich auch den Schritt dahin zu gehen. So habe ich es jetzt zumindest auch von dir nochmal bestätigt gefühlt. Und das finde ich, kommt manchmal so gerade im Leadership zu kurz. Da wird oft, ne, hier hast du nochmal eine Kommunikationstechnik und hier übrigens nach diesen vier Schritten löst du Konflikte. Aber die Vorarbeit einmal zu wissen, wer bin ich eigentlich, was ist mir wichtig, damit ich auch souverän Konflikte beispielsweise lösen kann, das höre ich jetzt ganz stark auch aus deinen Beschreibungen heraus.
Total. Und ich finde, das kommt nicht nur im Berufsalltag oder am Arbeitsplatz viel zu kurz. Das kommt generell in der Gesellschaft viel zu kurz. Denn das sind wirklich Dinge, die jedes Kind von Anfang an lernen sollte. Denn, weißt du, irgendwie, ich denke mir so, wenn die Kinder aus der Schule kommen und in den Berufsalltag einsteigen, dann wird doch von denen erwartet, dass sie genau wissen, was sie eigentlich motiviert zum Beispiel. Motivation, und du hast, glaube ich, gerade auch intrinsische Motivation genannt, worauf basiert das denn? Auf Persönlichkeitsmerkmalen, auf persönlichen Werten, auf Identität? Das heißt, Kinder müssen sich wirklich selber kennenlernen und die müssen wissen, was Werte eigentlich sind und was ihre Werte speziell sind. Alle Kinder müssten wirklich kennenlernen in der Schule Tools, wie sie ihre eigenen Werte kennenlernen können, wie sie ihre Stärken kennenlernen können und so weiter. Also ich finde, das kommt überall in der Gesellschaft viel zu kurz. Denn gerade im Leadership, das wissen wir auch aus der Forschung, Authentizität ist so, so wichtig. Keiner mag das, wenn irgendwie jeder so jemand eine Maske aufsetzt, um dann irgendwie der Boss oder die Chefin zu sein. Wir wollen authentisch führen. Ja, was heißt denn das? Als allererster Schritt muss sich doch jeder erstmal selber kennenlernen.
Ganz wichtiger Punkt, ja, weil sonst haben wir die Maske auf, ja, so wie du sagst, weil wir uns unwohl fühlen oder weil wir das Gefühl haben, so wird jetzt erwartet zu sein, ja. Ja, spannend, also dass du es auch nochmal aus der Sicht bestätigst oder nochmal diesen Impuls gibst, immer wieder auch zu gucken, was kann ich, was liegt mir, was ist mir wichtig, was habe ich für Bedürfnisse, wo kommt was zu kurz und diese Innenreflexion einfach so als Routine auch zu etablieren, weil, ne, so wie du sagst, so als vor allen Dingen als Kind idealerweise gelernt zu haben, und das haben viele von uns ehrlicherweise natürlich auch nicht. Also ich zumindest nicht. Bei mir in der Schule war das nicht Standard. Ich glaube, es ist jetzt teilweise schon wieder ein bisschen besser. Ich erlebe es zumindest bei meinen eigenen Kindern, dass das einen stärkeren Fokus hat, mehr sich selber kennenzulernen, auch mit seinen Lernaffinitäten und so weiter. Aber da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben. Du bist Psychologin geworden vielleicht. Ja, und jetzt auch vor allen Dingen mit dieser Passion, schätze ich mal, zumindest klingt es so, mit dieser Passion für die positive Psychologie. Auch das Thema Flourishing finde ich sehr oft in deinen Themen wieder. Gab es irgendwie bei dir einen Schlüsselmoment oder war das irgendwie schon immer so, dass das dich total angetrieben hat?
Das ist eine gute Frage. Und vielleicht soll ich erstmal ganz kurz sagen, was Flourishing ist. Denn das Flourishing ist ja tatsächlich sozusagen das oberste Ziel, sage ich jetzt mal so ganz pauschal, der positiven Psychologie. Und Flourishing kann man so wortwörtlich übersetzen mit dem Aufblühen oder dem Erblühen. Das heißt, dem Gedeihen. Also dieses Thriving wird auch benutzt. Obwohl ich glaube, Flourishing wird auch mittlerweile eigentlich viel genutzt im deutschen Sprachraum. Und eigentlich kann man das Synonym benutzen, das Wort Flourishing, mit mentalem Wohlbefinden oder psychischem Wohlbefinden. Und da möchte ich ganz gerne erstmal sagen, weil ich finde, dass das total wichtig ist, dass die Menschen das verstehen, und das weiß kaum einer. Wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, dann reden wir ja meistens davon, eigentlich sagen wir mal ganz ehrlich, reden wir von Depressionen und Angststörungen und alles andere, was da noch dazu gehört. Das heißt, wir reden von psychischen Krankheiten. Das wollen wir aber eigentlich gar nicht. Das heißt, wir gehen halt irgendwie immer davon aus, dass wenn wir keine psychischen Krankheiten haben, dass wir dann gesund sind. Und das sind wir natürlich gar nicht. Wir wissen eigentlich schon seit Jahren irgendwie, dass zu Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit gehört. Aber so richtig in die Praxis umgesetzt haben wir das nicht. Und das ist natürlich in der Psychologie ganz genauso. Das heißt, wir brauchen die Abwesenheit von psychischen Krankheiten und wir brauchen die Anwesenheit von mentalem Wohlbefinden, und das ist das Flourishing. Und wenn wir das nicht haben, das Gegenteil davon ist das Languishing, so wird es auf jeden Fall im Englischen gesagt, das ist so ein bisschen dieses Dahindümpeln. Es ist total wichtig, dass die Menschen das verstehen, denn das sind distinkte Konzepte, also das sind qualitativ unterschiedliche Konzepte, eben, oder zwei Kontinua. Einmal haben wir halt dieses Kontinuum von Languishing nach Flourishing und einmal haben wir das Kontinuum von psychische Krankheit zu keine psychische Krankheit. Und wir brauchen eben beides. Um mental gesund zu sein, brauchen wir keine Krankheit und die Anwesenheit von Flourishing. Das erstmal so als Hintergrund sozusagen. Jetzt hast du mich gefragt nach einem Schlüsselmoment. Ich muss dir ganz ehrlich erstmal sagen, ich wusste das nicht als Kind, dass Flourishing mich so interessiert. Ich kann dir sagen, als Kind war das bei mir schon immer so, dass mich das fasziniert hat. Ich habe immer die Welt so zweigeteilt gesehen. So die einen Leute, die es irgendwie geschafft haben, sich fürs Leben zu begeistern, sich Ziele zu setzen, die irgendwie zu erreichen, und die waren glücklich. Ich weiß nicht, die sind darin aufgegangen. Und dann habe ich andere Menschen gesehen, die meiner Meinung nach sich irgendwie immer selber im Weg standen. Und ich muss dazu sagen, klar, das ist alles ein bisschen pauschalisiert jetzt. Ich weiß, manche Menschen genießen höheres Privileg als andere. Lass mir das mal bitte kurz zur Seite gestellt. Denn es waren immer so die Leute, die dann zu mir auch gesagt haben, ach Mensch, wenn ich nochmal in deinem Alter wäre, dann würde ich auch, was weiß ich, Akkordeon lernen oder Italienisch oder was auch immer. Und die später zu mir gesagt haben, wenn ich nochmal so alt wäre wie du, würde ich auch mich selbstständig machen mit meinen Kindern um die Welt reisen. Und jedes Mal, wenn ich zu diesen Menschen gesagt habe, warum machst du es denn dann nicht jetzt? Kam immer so ein Schwall an, naja, Ausreden, möchte ich eigentlich sagen. Ne? Von zu alt, zu viel Verantwortung, nicht genug Geld, wie auch immer. Und ich habe immer gedacht, Mensch, so möchte ich nicht leben. Ich möchte so leben, dass ich später nichts bereue. Ich möchte alles versuchen, ich möchte diesen Mut haben. Und das kennt man vielleicht auch so ein bisschen von Menschen, die mal so ein Nahtoderlebnis hatten. Oder vielleicht so ein tief einschneidendes, traumatisches Erlebnis. Was weiß ich, ein Unfall oder wie auch immer. Und die dann hinterher sagen, das war für mich so ein Moment, der dazu geführt hat, dass ich jetzt einfach das Leben mit beiden Händen packe und das genauso genieße, wie es eigentlich wert ist. Ne? Weil ich sehe, was das Leben für ein Geschenk ist und ich habe mehr Mut, das zu machen, was ich eigentlich schon immer machen wollte und das zu sagen, was ich schon immer sagen wollte oder wie ich wirklich denke und so weiter und so fort. Und das hat mich früher schon immer fasziniert. Das konnte ich aber gar nicht so in Worte fassen. Und ich habe irgendwie gedacht, okay, ich glaube, was mich interessiert, ist halt so Psychologie, Motivation, Zielerreichung, sowas. Psychologie studiert. Die positive Psychologie ist eine total junge Wissenschaft. Die ist ungefähr erst Pi mal Daumen 25 Jahre alt. Das ist gar nichts, ne, in der Wissenschaftswelt. Und die gab es damals gar nicht. Und es gibt tatsächlich auch bis heute in Deutschland nur eine Professur, die, ich glaube, vor 3 Jahren ins Leben gerufen wurde. Eine Professur in positiver Psychologie. Und das heißt, das gab es nicht. Und ich bin halt also dann eigentlich immer so dem nachgegangen, was dem vielleicht so am nächsten kam, wo die Psychologie so ein bisschen im Positiven angewendet wurde und wo wir nicht immer nur geschaut haben, was ist eigentlich alles verkehrt mit den Menschen und wie können wir sie wieder fixen. Das ist ja überwiegend so in der Psychologie. Und habe dann also Psychologie studiert, mich so auf Gesundheitspsychologie studiert und Organisationspsychologie und so weiter. Und dann bin ich irgendwie so reingerutscht in diese, ja, in die Wissenschaft. Ich habe jahrelang in der Forschung gearbeitet und das war immer so, ja, es war okay, die Konditionen waren okay. Ich hatte auch schon eine junge Familie zu der Zeit. Arbeitskonditionen waren okay, aber es war mal so wie so ein bisschen wie so ein Stein im Schuh. Irgendwie war es so ein bisschen unbequem und ich konnte aber auch nicht den Finger drauf zeigen. Ich wusste nicht genau, was verkehrt war und ich habe immer geguckt, gibt es einen besseren Job da draußen? Einer, der mich irgendwie vielleicht mehr erfüllen würde und das gab es halt irgendwie nicht. Und dann war 2014 glaube ich, genau. Ich hatte gerade meine Doktorarbeit geschrieben, war 2 Wochen vor Abgabe und mein damals 4-Jähriger wurde mit Krebs diagnostiziert. Und das war natürlich ein, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Christine, wir kennen uns ja persönlich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Und das war natürlich ein krasser Moment und das war so ein Moment, wo ja die Welt sich auf den Kopf gestellt hat, der Boden unter mir aufging und das so eine kleine Höllenfahrt begann. Die mehr oder weniger ein halbes Jahr bis ein Jahr gedauert hat. Also ein halbes Jahr, weil OP, Chemotherapie und so weiter, dann nochmal ein halbes Jahr drauf, bis er wieder also in die Remission war und voll geimpft war und so weiter und wieder in den Kindergarten konnte und ich zurück zur Arbeit. Und ich war natürlich erstmal total froh, weil ich mir irgendwie nach der ganzen Zeit so dachte, oh, ein Glück, alles wieder normal. So, ne, es ist echt so, das Jahr ist irgendwie so raus und denkst, sind ja so alles wieder normal. Ich gehe ins Büro und merke so, dieser Stein im Schuh war irgendwie so die Größe von Mount Fuji. Das war so ein bisschen dieser Kontrasteffekt, dass ich halt irgendwie gemerkt habe, warte mal, das passt ja überhaupt nicht. Was mache ich denn hier eigentlich? Ja. Und dieses ganze Erlebnis hat sozusagen dazu geführt, dass ich im Endeffekt gemerkt habe, das ist halt dieses Problem bei dem Languishing oder bei diesem Dahindümpeln. Das schleicht sich so ein, das merkt man ja gar nicht so, weil eigentlich ist alles in Ordnung. Es ist, du funktionierst, alles ist okay, du hast auch keine psychische Krankheit oder so, aber eigentlich ist es auch irgendwie, stimmt da was nicht. Du bist irgendwie total gelangweilt, du fühlst dich wie so ein lebendiger Zombie, du machst halt so dein Ding, aber richtig erfüllt bist du nicht. Und das war mir halt überhaupt nicht bewusst damals, dass das bei mir so war. Und ich hatte halt diesen Kontrasteffekt und das dann zusammen mit diesen, dass ich eh schon durch dieses Erlebnis wirklich diesen gefundenen Mut hatte, wirklich ganz gezielt meinen Weg zu gehen und mir zu sagen, das Leben kann so schnell vorbei sein oder sich komplett auf den Kopf stellen und so bedeutungslos werden oder so, dass ich weiß, ich bin eines Tages nach Hause gegangen, dann also kurze Zeit danach und haben mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, wenn ich nochmal ganz von vorne anfangen muss, wo würde ich anfangen? Denn irgendwie ist ja bei mir irgendwas verkehrt gelaufen. Und habe mich hingesetzt und habe angefangen zu schreiben und habe dann gemerkt, was mir eigentlich gefehlt hat. Und das waren zwei Dinge. Das war die Selbstführung, das große Thema der Selbstführung, und das war das Thema der positiven Psychologie. Damit war ich damals gar nicht vertraut. Wow. Und da habe ich angefangen, mich in die Literatur einzulesen, mich weiterzubilden, selber einen Workshop zu gründen und später mich selbstständig zu machen, denn Jobs gab es natürlich auf dem Gebiet auch kaum bis zu dem Zeitpunkt.
Wow, was für eine Geschichte. Danke, dass du das so teilst. Also ich wusste das ehrlicherweise nicht. Ja. Und ja, bewegt mich total, dass du das so offen auch teilst. Und ja, und ich glaube, ne, das ist immer dieses, das ist also ne, einerseits wichtiger, ich möchte es gar nicht so stark kommentieren, aber was so wichtig ist, was ich jetzt vielleicht nochmal mitnehme, es reibt so ein bisschen im Schuh, ja, und wenn, und wir lassen es einfach so reiben, ja, und bei dir ist dann wirklich was Dramatisches passiert und dadurch ist der Stein größer geworden, ja, aber, und so oft dümpeln wir sonst vor uns hin und es ist ja okay und dann haben wir noch vielleicht solche Sprüche, die so typisch auch, ja, Unkraut vergeht nicht und was so alles für Sprüche so sind, dass wir okay sein sollen mit der Situation, wie sie ist, weil wir sind ja nicht krank, ja, uns geht's ja okay, wir haben ja einen Job, wir haben ja Freunde, was auch immer, wie wir es rechtfertigen können und dass da eigentlich noch viel mehr steckt und auch viel mehr Möglichkeit ist, das ist, glaube ich, die Botschaft, die ich zumindest sehr stark gerade wahrnehme.
Total. Und das würde ich mir so wünschen, dass du dir das auch so wahrnimmst und dass die ZuhörerInnen das auch so wahrnehmen, denn das ist genau das, was du sagst. Und weißt du, ich glaube, genau das führt dazu, dass wir überhaupt diesen Term Midlife Crisis haben, diesen Begriff Midlife Crisis. Ja. Denn wir wissen aus der Forschung wirklich, dass die Glückseligkeit im Leben ist wirklich am allerniedrigsten im mittleren Abschnitt. Das ist, statistisch ist das so. Im Schnitt sind wir alle am unglücklichsten dann. Das gibt natürlich viele Gründe. Und einer dieser Gründe ist, dass wir uns irgendwie fragen, so, das ist fast wie so ein Moment, wo wir so ein bisschen aufwachen, weil das geht so von dieser Phase des Lebensaufbaus zur Lebenserhaltung. Jetzt erhalten wir uns das, was wir uns aufgebaut haben. Und da fragen sich natürlich viele, die schauen sich um und denken sich so, okay, bin ich denn eigentlich so zufrieden damit, dass ich mir das jetzt dann so erhalte? Also war es das jetzt und das mache ich dann jetzt so für den Rest meines Lebens? Und ich glaube, das ist dann so das erste Mal, dass wir uns auch denken, warte mal, irgendwie fehlt doch was. Und es ist genau das, was du sagst. So, die Gesellschaft, die möchte uns fast so ein bisschen dahin drängen, dass wir damit zufrieden sind mit dem, was wir haben. Das sollen wir ja auch. Und diese ganzen Dankbarkeitsübungen und sowas, das ist ja alles schön. Aber wir brauchen diese Begeisterung für das Leben. Wir brauchen das. Das ist nicht ein nice to have. Wir brauchen das für unsere psychische Gesundheit. Live large, think big. Bau dir ein Leben auf, was dich begeistert. Nicht nur einfach eins, was okay ist nach gesellschaftlichen Normen oder Standards. Das wird dich früher oder später, holt dich das ein. Und das ist dann echt keine Midlife Crisis, das ist so eine Midlife Opportunity. Weil endlich fangen die Menschen mal an, ein bisschen bewusster zu leben dann und den Dingen nachzugehen, den ihnen vielleicht die ganze Zeit gefehlt hat. Wir sind natürlich alle so unbeholfen. Ne, wir haben ja alle gar nicht dieses Know-how, was wir am Anfang schon gesagt haben. Die meisten Menschen kennen sich selber gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie man eigentlich ein gutes Leben führen kann. Das wissen wir aus der Forschung, wissen wir, dass wir intuitiv total schlecht darin sind, zu wissen und vorherzusagen, was wir eigentlich brauchen, um wirklich glücklich zu sein im Leben. So, und wir lernen das nicht. Natürlich haben wir irgendwann eine Midlife-Crisis. Und dann kommt obendrauf noch dieser Ruf. Midlife-Crisis. Naja, der oder die versucht wenigstens irgendwas. So, ne? Ja. Also, ist total fies, oder?
Ja, es ist so ein bisschen, was mir gerade kam. Wir machen das bei uns im sechsmonatigen Female Leadership-Programm, dass du so eine Art Manual über dich selber schreibst. Was ist eigentlich mir wichtig? So, weil wir kennen irgendwie das Handy, wie es funktioniert und wissen genau, welche Knöpfe wir drücken, damit wieder ein Reset oder ein Update oder sowas läuft. Aber die eigenen Knöpfe mal so ein bisschen zu wissen, was tut mir eigentlich gut? Was brauche ich in welchen Situationen? Wie kann ich am besten mit Menschen arbeiten? Was ist mir dann in der Zusammenarbeit wichtig? Das ist ja eigentlich genau das, was du auch beschreibst, was uns so genau oft fehlt das. Und so paradox auch ja. ist. Und ein Gedanke, der mir noch gerade gekommen ist, du hattest das, dieses Tal auch angesprochen. Ich habe irgendwie, glaube vor kurzem irgendwo gesehen, dass es so ein typisches Smiley ist. So, ne? Wir sind erst happy, dann geht's runter und irgendwann geht's wieder hoch. Ich bin jetzt selber, glaube ich, rein hypothetisch vom Altersfenster bin ich, glaube ich, in diesem Tal. Ja, Familienleben, Job, alles parallel, Eltern sind schon ein bisschen älter. Also all solche Aspekte, wo man viel involviert ist und deswegen wenig Zeit rein hypothetisch hat, für wirklich um sich selbst zu kümmern. Wenn wir das anders priorisieren, tut es ja auch dem Umfeld gut, ja. Und das vielleicht noch mehr zu begreifen, das merke ich zumindest, dass ich daran sehr stark gerade arbeite, zu gucken, dass es nicht nur um mich geht, sondern es geht natürlich auch, wenn es mir gut geht, geht es auch anderen gut, ja, das für sich zu fokussieren.
Total, und da hast du ganz, ganz viele wertvolle Aspekte genannt. Denn wenn ich, als ich vorher gesagt habe, es gibt viele Gründe dafür, warum wir dieses Tal haben oder diese dieses U-förmige Verhältnis sozusagen der Glückseligkeit über die Lebensspanne hinweg. Viele Gründe dafür sind eben genau das, dass wir oft in dem Zeitraum Kinder haben, um die wir uns kümmern müssen, was natürlich total schön und erfüllend ist, aber es ist natürlich auch total kräftezehrend und es kostet Geld und es kostet Zeit und alles. Für viele kostet es Schlaf. Wir haben oft dann schon ältere Eltern, um die wir uns manchmal auch schon kümmern müssen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Herausforderungen und wir sind zwar irgendwie schon in unserem Beruf, aber wir sind noch nicht dabei sozusagen so gut zu verdienen, wie wir das vielleicht später mal tun werden. Ne? Wir haben vielleicht gerade das erste Mal ein Haus gekauft, haben einen schönen Kredit, was weiß ich, keine Ahnung. Also es gibt viele dieser Gründe. Und dann stellst du ja eigentlich, hast du gerade so mehr oder weniger indirekt die Frage danach gestellt, können wir das denn eigentlich positiv oder proaktiv selber beeinflussen, unsere eigene Glückseligkeit? Und ja, das können wir auf jeden Fall. Also was sagt eigentlich unsere Glückseligkeit vorher? Ne, das ist ja so eine schöne Forschungsfrage, die ja auch schon beleuchtet wurde in der Wissenschaft. Und da wissen wir, dass das mehrere Faktoren sind und unter anderem natürlich auch die Lebensumstände. Aber wir überschätzen, wie groß die Rolle ist, die unsere Lebensumstände spielen in unserer Glückseligkeit. Also die spielen tatsächlich gar nicht so eine große Rolle. Da werden jetzt vielleicht viele ZuhörerInnen mal so ein schönes Pie-Chart gesehen haben, wo dann so 10% für Lebensumstände. So ist es nicht, das wissen wir nicht. Das war mal so eine falsche Darstellung der Forschungsergebnisse. Also nicht davon täuschen lassen, so genau wissen wir es nicht. Aber Lebensumstände spielen nicht so eine große Rolle. Wir wissen, dass Gene tatsächlich eine relativ große Rolle spielen in unserer Glückseligkeit. Und das ist leider so ein bisschen traurig, weil wir die natürlich nicht beeinflussen können. Also manche Leute sind wirklich ein bisschen glücklicher geboren als andere. haben zumindest eine höhere Veranlagung dazu. Ne? Mhm. Das hängt mit Persönlichkeitsmerkmalen auch zusammen. Vielleicht sowas wie Offenheit, Extraversion und so weiter. Aber unser eigenes Verhalten ist mindestens genauso wichtig. Und da gibt es ganz, ganz viel. Und ich liebe das, dass du gerade gesagt hast, wir haben eine Wahl, wie wir priorisieren können. Und wir sagen so oft, naja, ich kann ja nicht einfach. Doch, du kannst einfach. Ja, aber, ne, dann verdiene ich nicht so viel. Naja, aber was ist jetzt wichtiger? Also ich finde, priorisieren und mal so ein bisschen anders leben als die anderen, boah, da möchte ich doch lieber in einem kleinen alten Haus wohnen. Und das habe ich auch schon gemacht. Ich habe gedowngraded. Was man in meinem Alter oder bis dahin hat, das kein anderer gemacht. Unsere Freunde immer größeres, schickeres Haus. Und wir haben irgendwann gedacht, nee, kleines, altes Haus. Und irgendwann haben wir aber zum Beispiel unsere Koffer gepackt und sind reisen gegangen für 18 Monate mit unseren Kindern. Also es kommt wirklich drauf an, wie man priorisiert. Und dann stehen natürlich immer alle Leute da und sagen, oh, wie hast du das denn geschafft und hast du im Lotto gewonnen? Nee, anders priorisiert.
Ja, bestes Beispiel. Ja, und das müsst ihr irgendwann, da, also folgt auf jeden Fall der Maike, die, jetzt bist du inzwischen ja, glaube ich, fix in Australien, wenn ich das richtig weiß. Aber deine Geschichte
mit dem... Gerade mal wieder.
Also... Folgt ihr auf jeden Fall, wer weiß, wo sie in 4 Wochen ist oder so. Sie ist immer sehr viel unterwegs, sehr, sehr spannend.
In 4 Wochen also bin ich tatsächlich in Nepal.
Ach siehst du, guck mal, ich sage hier einfach nur so und da ist es auch so. Ja, lustig. Ich würde dir gerne eine hypothetische Frage stellen. Ja, also vielleicht kennst du es bei deinen KlientInnen oder auch Freundinnen, die sind Führungskraft, leiten ein Team, vielleicht schon länger oder gerade erst und wenn die dich fragen, oh Maike, kannst du mir mal einen kurzen Tipp geben? Ich würde gern, mein Alltag ist oft voll, ich habe so und so viel zu tun, es ist viel Stress, dann fällt mir ein Mitarbeiter aus und neues Projekt und so weiter. Also es ist viel auf Workload, dann kommt vielleicht noch Mental Load dazu, weil man sich um die Familie kümmert und da einfach auch viele Sachen anstehen. Gibt es bestimmte Tools oder auch Strategien aus der positiven Psychologie, die du sagst, die müsst ihr, oder was heißt müssen, ne, in Anführungsstrichen, die empfehle ich euch total wirklich für euch zu integrieren. Ist da irgendwas, was wir sowieso vielleicht schon machen und einfach nochmal stärker für uns berücksichtigen dürfen? Oder sagst du, Tool XY oder Strategie XY, das macht den größten Hebeleffekt oder wie auch immer?
Das ist eine gute Frage und das ist eine sehr große Frage, weil ich finde, das ist ja oft total unterschiedlich. Es kommt darauf an, womit die Leute gerade selber strugglen. Und das kann zum Beispiel sein, und das muss jetzt nicht direkt aus der positiven Psychologie kommen. Also, oder wenn es jetzt aus der positiven Psychologie kommen sollte, dann würde ich sagen, natürlich, also sei dir deiner Stärken bewusst und versuch so viel wie möglich mit deinen Stärken sozusagen zu spielen oder zu führen. Denn wir wissen, dass wenn wir das tun, erreichen wir unsere Ziele viel schneller, viel besser, sind hinterher viel zufriedener und so weiter und so fort. Und das macht dann noch ein bisschen Spaß. Aber was ich tatsächlich, und ich arbeite ja unter anderem auch als Coach hier in der Gemeinde, was ich immer wieder sehe, womit die Leute strugglen, das sind so zwei ganz große Bereiche oder eigentlich vielleicht auch drei, keine Ahnung. Mal schauen, wie viel Zeit wir haben und wie viele Fragen du mir noch dazu stellen möchtest. Das eine ist Grenzen setzen. Also es geht so ein bisschen um das Thema Zeit- und Energiemanagement, sag ich mal. Denn oft werden Grenzen überschritten von Mitarbeitern, die zum Beispiel, ich hatte letztens einen Menschen in einer Führungsposition, da sind die Mitarbeiter immer einfach spontan an den Schreibtisch gekommen und haben dann irgendwie gefragt, ich arbeite gerade daran, kannst du mir da mal kurz mit helfen oder irgendwie sowas in der Art. Und der geht halt immer wieder drauf ein, was ihm selber überhaupt nicht geholfen hat, weil er seine eigene Arbeit in dem Augenblick überhaupt nicht machen konnte und vor allem fokussierte Arbeit zum Beispiel. Also dieses typische Thema des Grenzen setzen. Im Time-Management ist das vielleicht noch so ein bisschen offensichtlicher, aber es sind oft so diese Kommunikationsgeschichten, wo jemand irgendwie zu unfreundlich ist oder einen Schritt zu weit geht oder bestimmte Ansprüche hat, die der oder die vielleicht nicht haben sollte und so weiter und so fort, was sehr kräftezehrend sein kann. Also so Grenzen setzen ist tatsächlich was, was immer wieder mal vorkommt. Das andere, und das hat auch mit Grenzen zu tun, aber Grenzen setzen bei sich selber. Denn ich finde oft geht es tatsächlich, wir denken, wir haben nicht genug Zeit. Dabei könnten wir unseren Fokus viel besser optimieren sozusagen. Also wenn wir tatsächlich uns so Timeblocks setzen, wo wir konzentriert an bestimmten Dingen arbeiten, schaffen wir oft viel, viel mehr. Also so dieses Thema Deep Work, das finde ich, spielt oft eine große Rolle. Was habe ich denn gerade noch gedacht?
Was ist mit Thema Flow? Genau. Ist ja auch so ein bisschen, hat ja damit eine Assoziation.
Ja, na klar. Das liegt so ein bisschen an dieser Kreuzung so ein bisschen. Also Thema Flow. Flow State ist ja dieser Zustand, wo wir sozusagen so ein Zeitgefühl total verlieren, weil wir so fokussiert sind auf ein, ich sag jetzt mal, kreatives Projekt. Irgendwie, das kann auf der Arbeit sein. Viele kennen das vielleicht, wenn sie ein Instrument gespielt haben oder wenn sie irgendwie gemalt haben oder irgendwie sowas in der Art, wo wir total das Zeitgefühl verlieren und so weiter. Und das hängt einfach damit zu tun, dass wir sozusagen auf ein Ziel hinarbeiten und die Anforderungen sind optimal angepasst an unsere Stärken oder an unsere Kompetenz und so weiter und so fort. Das ist natürlich total schön, wenn man das auf der Arbeit auch finden kann. Und da braucht es eben auch genau das, Time-Management und auch dieses Grenzen setzen, denn wir brauchen ungeteilte Aufmerksamkeit. Und das ist ja heutzutage, das ist ja überall flöten gegangen. Die Menschen können sich gar nicht mehr selber konzentrieren, selbst wenn sie es theoretisch könnten, weil sie nicht unterbrochen werden, weil wir alle unsere TikTok-Brains haben mittlerweile, ne? Wir können uns gar nicht mehr lange konzentrieren. Und wir lassen uns ständig unterbrechen. Also weil ständig irgendwo irgendwelche Notifications spielen oder ne, wir multitasken oder uns Menschen unterbrechen. Also klar, Flow ist ein total schönes Konzept. Sehe ich das oft am Arbeitsplatz mittlerweile leider nicht so. Und es ist eigentlich komisch, dass die Organisation oder die Unternehmen da auch nicht mehr rein investieren, denn das ist genau dieses Engagement, was sie immer wollen von ihren Mitarbeitenden. aber irgendwie auch nicht so richtig unterstützen.
Oh ja, das ist so das Thema Selbstführung. Ja, wir dürfen auch immer wieder uns erinnern, wie wir uns selbst gut führen, weil da fällt ja genau sowas rein. Lasse ich es zu, dass ich mich ablenken lasse? Oder schaue ich, dass ich wirklich für mich in einen anderen Zustand komme oder auch vor allen Dingen am Ende des Tages ein anderes Gefühl von des Tages habe, weil ich wirklich auch weiß, was mich ablenkt und was mich vielleicht auch dann am Ende des Tages frustriert, ja. Und das fängt ja dann natürlich ist es manchmal bequemer, sich dann auch ablenken zu lassen. Aber wir kennen es ja alle. Am Ende des Tages, hat man dann das Gefühl, Mist, wieder das nicht geschafft. Mist, dazu bin ich nicht gekommen. Dafür habe ich jetzt eigentlich auch keine Zeit. Ah, so. Und dann ist es ja, so ein Stück weit bin ich ja in diesem Languishing. Dann würde ich sagen, wenn ich das immer wieder habe und diese Selbstführung für mich einfach auch nicht den Wert erkenne oder vielleicht gar nicht die Tools und Techniken dazu kenne.
Ja, obwohl ich fast sagen würde, da geht's dann schon fast eher Richtung Burnout als Languishing. Okay. Also Languishing ist fast eher so eine Art Bore-out. Also Bore-out sagt man im Englischen so, das ist aber kein offizieller Begriff, ne? Da reden wir auch so vom Arbeitsplatz. Wenn du eben dieses Disengagement hast am Arbeitsplatz, dann reden wir so ein bisschen von Bore-out, wenn du einfach so gelangweilt bist, ne? Aber wenn es immer wieder kräftezehrend ist und wir eh schon so viel zu tun haben und in alle Richtungen gerissen werden und so weiter, dann geht's ja eigentlich eher in Richtung Burnout. Und genau das wollte ich nämlich, das ist eigentlich fast so ein schönes Schlagwort, weil da wollte ich vorhin noch ansetzen, das ist mir dann entfallen. Das sind so Tools, da brauche ich gar nicht dazu sagen, dass das aus der positiven Psychologie kommt. Das sind oft echt so Grundsachen, weil ich habe ja vom Energiemanagement gesprochen. Also viele Leute denken immer, wenn sie nur mehr Zeit hätten. Ich sage immer wieder, es geht viel mehr um Fokus, deinen Fokus zu optimieren. Es geht viel mehr darum zu priorisieren, Grenzen zu setzen und um dein Energiemanagement. Und das fängt ja damit an, mit diesen Grundbausteinen. Hast du genug Schlaf bekommen und auch qualitativ wertvollen Schlaf? Nicht nur die Quantität, ne, sondern auch die Qualität. Trinkst du genug? Isst du vernünftig? Und machst du auch ab und zu mal Pausen? So wirklich dieses einfach Durchatmen. Und da kommt natürlich vielleicht dann auch so ein Positive Psychology Tool rein. Diese Achtsamkeit oder Atemübung, ne, dieses mal komplett loslassen und so. Das hat natürlich einen ganz großen Wert auch in der positiven Psychologie. Aber es sind eigentlich echt so, so oft diese Grundbausteine, die Menschen ganz schnell vernachlässigen. Auch leider genau am Arbeitsplatz und auch unter Stress. Und ich will mich jetzt hier gar nicht so als die Heldin hinstellen. Ich struggle genauso mit diesen Sachen. Ich struggle mit einem TikTok-Brain. Ich struggle mit dem Fokus, gerade im Augenblick auch wieder. Manchmal vergesse ich es zu essen. Manchmal müsste ich mehr Sport treiben oder was das auch immer ist. Ne? Also, aber so oft sind es einfach diese Grundbausteine. Siehst du das auch?
Ich sehe das total und ich mache mich mal so, vielleicht so ein kleiner Insight. Ich stresse mich auch oft mit meinem Alltag, indem ich mir sage, du musst aber früh schlafen, damit du genug Schlaf bekommst, weißt du? Und das macht ja auch schon wieder Stress, weil ich mich stresse, genug zu schlafen. Also ist es manchmal so ein bisschen paradox. Das ist, glaube ich, das, was ich zumindest versuche. So, es ist okay, auch mal zu strugglen, trotzdem dann zu wissen, was kann ich perspektivisch tun, um diese Struggle-Phasen zu reduzieren oder nochmal bewusster am nächsten Tag anders zu machen. Ja, und dafür braucht es, wie du auch am Anfang ja auch gesagt hast, vor allen Dingen auch Wissen. Zum einen, wie funktioniere ich selbst? Was tut mir gut? Was sind wichtige Aspekte für ein mentales Wohlbefinden, aber auch ein physisches Wohlbefinden, um letztendlich dann auch zu erblühen oder auch vielleicht in meiner Führungsaufgabe viel mehr Impact auch zu haben? Das geht viel über Wissen, glaube ich, dass da einfach wir noch auch viele von uns aufholen dürfen. Und Wissen alleine ist natürlich ein Hebel. Und dann immer wieder in solchen Momenten, wenn ich merke, das hättest du besser machen können oder jetzt hast du dich nicht gut konzentriert, zu wissen, okay, es liegt daran, ich versuche mal morgen eine neue Technik oder versuche es, mich nochmal stärker wirklich daran bewusst zu halten, auf den Fokus, den du auch gerade angesprochen hast. Also ja, viel übers...
Darf ich da mal ganz kurz ansetzen? Denn ich finde es total schön, dass du das jetzt gerade gesagt hast. Das schreit nämlich nach Selbstmitgefühl. Und das ist tatsächlich wieder so ein Thema aus der positiven Psychologie. Und eins, was auch, finde ich, bis heute immer wieder unterschätzt wird. Viele Menschen glauben, dass wenn sie hart sind zu sich selber, also wenn sie einfach so knallhart sind und immer sich auch selber niedermachen und selber kritisieren und hätte ich dies machen sollen und das hätte ich besser machen können und so, dass sich dadurch sozusagen der Standard hebt oder dass wir dadurch mehr leisten und dass wir uns uns dadurch irgendwie anspornen oder irgendwie sowas. Und die Forschung zeigt ganz klar, dass das überhaupt nicht funktioniert, sondern dass das total nach hinten losgeht, der Schuss. Und dass einfach ein bisschen mehr Selbstmitgefühl viel, viel effektiver ist. Denn Selbstmitgefühl ist ja wirklich, hat so diese Komponenten von erstmal, ist ein Element des Selbstmitgefühls diese Achtsamkeit, also so diese Aufmerksamkeit dafür, was eigentlich gerade in mir vorgeht, ohne dass ich dem sofort ein Label aufsetze und sage, total ineffektiv und gar nicht gut, sondern einfach mal wahrnehmen, auch vielleicht wie gestresst ich bin und nicht sofort zu sagen, ich sollte nicht so gestresst sein, dann sich dem bewusst zu werden, dass es uns allen so geht. Also das ist auch so dieser Unterschied zwischen dem Selbstmitgefühl und dem Selbstmitleid. Selbstmitleid ist ja immer so mi. Dieses zweite Element, im Englischen sagen wir Common Humanity. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie es ins Deutsche übersetzt wird, aber einfach so dieses, wir haben alle diese Struggles. Ja. Uns geht's allen so. Ne? Und das dritte Element ist diese Selbstfürsorge, dass ich dann ganz bewusst schaue, okay, jetzt, wo ich mir dem bewusst bin, was brauche ich denn eigentlich? Wie kann ich mich hier selber unterstützen? Und das ist nämlich das, wo der Fortschritt sozusagen passiert. Denn dann fange ich an, überhaupt die Sachen sozusagen anzupacken, das Problem da anzupacken, wo es tatsächlich gerade brennt, weißt du?
Wow, was für eine Selbstkompetenz dann einfach, ne? Vor allen Dingen für unterschiedlichste Lebensphasen. Mega wertvoll.
Das hat
mega wertvoll
mein Leben geändert, ja, total.
Ja. ich bin auf dem Weg, würde ich sagen.
Ja. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch noch nicht so auf dem perfekten Niveau, aber es hat wirklich, als ich vor mehreren Jahren die Einsicht hatte, gehe ich ganz anders mit mir selber um.
Wow, danke, dass du es teilst, auch aus deiner Expertenbrille dann. Bietest du was konkret für Führungskräfte und Teams an? Ich weiß, du arbeitest sehr an unterschiedlichsten Bereichen. Ich glaube, du machst auch viel für Führungskräfte, glaube ich, ne?
Mhm, total. Also ich bin wirklich gerade sehr breit sozusagen unterwegs. Ich biete Coachings an, also auch für Führungskräfte, und ich spreche ganz viel, also ich halte Vorträge in Unternehmen, so, eigentlich glaube ich alles so wie du auch. Ich glaube, ich bin eher so im englischsprachigen Raum unterwegs, aber und genau, und ich mache halt Workshops, also jetzt, ich habe gesagt, ich fliege nach Nepal, davor bin ich in Indien, um einen Workshop zu geben zum Thema Self-Coaching für Führungskräfte. Also ich mache da wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Also leiste viel Aufklärung, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch Consultant. Also es kommt drauf an, womit die gerade so ein bisschen strugglen und womit die zu mir kommen. Ich sage immer, meinen Job, das ist so das Coole. Ich bin da auch total süchtig nach. Das ist irgendwie wie so eine Wundertüte. Ich weiß nie, wer oder was bei mir durch die Tür kommt. Und ich liebe das so, obwohl das total leider ein bisschen ineffizient ist. Und ich glaube, ich muss das Ganze mal so ein bisschen streamlinen. Aber ich liebe das und ich liebe die Abwechslung.
Die Wundertüte. Ja, aber das ist die Neugier und die, das, was du vorhin ja auch beschrieben hast, ne? Dieses, auch dieses Erblühen dann, weil irgendwas, was, wer weiß, was da kommt, ja. Und das finde ich auch spannend. Ja. Ich habe noch vier kurze Fragen an dich, auch wenn ich jetzt gerne stundenlang auch aus, auf persönlicher Ebene mit dir schnacken und sprechen könnte. Was ist dein Lieblingsort zum Arbeiten?
Mein Lieblingsort zum Arbeiten ist wahrscheinlich ein Ort mit Ausblick. Und das ist eigentlich egal. Das kann ein Blick sein aufs Meer oder jetzt so, wie wir hier gerade wohnen in Brisbane, mit Ausblick auf die ganze Stadt und so den Fluss. Ich liebe das einfach und ich glaube, ich brauche das so ein bisschen, um das Gefühl zu haben, innerlich Abstand zu haben und mich auch von der Masse abheben zu können. Sonst habe ich immer das Gefühl, ich gehe in der Masse unter und alles, was ich mache, ist eh ganz egal. Schlimm, oder?
Okay, also dann auf jeden Fall immer mit Horizont.
Ich brauche ein bisschen Überheblichkeit.
Das ist gut. Das hast du dir verdient. Das ist eine gute Inspiration. Ja. Vielleicht brauchen wir das alle ein bisschen mehr. Ja. Was war das, dein letztes Buch, was du gelesen hast?
Mein letztes Buch war tatsächlich New Happy. Ich weiß nicht, ob du das was sagst, von Stephanie Harrison. Sie ist die Gründerin von The New Happy Co. Oh, die ist mega und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade so pluggen darf, so ganz unverschämt, aber ich habe Stephanie Harrison tatsächlich gerade interviewt für meinen eigenen Podcast, Flourishing Unfiltered. Genau, und das war auch total einsichtsvoll und beeindruckend und ich bin einfach ein sehr, sehr großer Fan von ihr und ihr Buch ist super. Und in ihrem Buch geht's genau darum, eigentlich die neue Philosophie der Glückseligkeit, das ist eigentlich das so, die Einsichten der positiven Psychologie, total schön beschrieben. Also kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
Wow, cool. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, dass man da den Link hat zu einem Buch. Cool. Sehr, sehr cool. Ja. Und was ist eine Sache, die dich sofort entspannt, wo du, was du bei dir weißt? Einfach, wenn du das machst, dann bist du, fährst du runter oder bist entspannt.
Ja, eine heiße Dusche. Und ich weiß, du machst das kalt duschen oder kalt baden. Das wird bei mir niemals passieren. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Es ist eine heiße Dusche und mir geht's gut.
Oh, ich liebe auch heiß duschen. Ich mache nur ab und zu mal kalt. Also immer auch nicht. Ja, cool. Ja. Und eine, eine
beruhigt mich.
Eine letzte Frage. Was bedeutet für dich Female Leadership?
Oh, das, du, weißt du was? Das habe ich mich selber auch mal so ein bisschen gefragt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da auf einen Schluss komme. Weil ich mich total schwer tue damit. Auch mit diesen ganzen, also ich würde mich ja selber als Feministin beschreiben, aber einfach nur deshalb, weil wir, jeder, glaube ich, heutzutage einfach Feminist oder Feministin sein muss, weil wir im Ungleichgewicht sind und einfach, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mit Female Leadership kann ich selber gar nicht so viel anfangen. Ich glaube, ich muss mir einfach deinen ganzen Podcast rauf und runter hören, ehrlich gesagt. Denn es geht natürlich eigentlich das Thema Frauen, die führen. Ich finde, es sollte keinen Unterschied geben, ob das eine Frau ist oder ein Mann.
Ja. Das eigentlich sollte es diesen Podcast gar nicht geben, das sehe ich genauso. Eigentlich sollten doch alle irgendwie genug, alle gleichzeitig viele Chancen haben und keine Benachteiligung erfahren. Ja, voll. Das spricht so einen wichtigen Punkt an, ohne Frage. Lieben, lieben Dank, Maike. Es war so schön, dass wir mal wieder sprechen konnten. Aber natürlich auch, dass du so viel wertvolle Insights gegeben hast und große, große Empfehlung an alle ZuhörerInnen. Bitte, bitte folgt ihr auch, weil sie gibt sehr, sehr viele Tipps, Insights, aber auch Strategien, um wirklich für sich gute Wege und Impulse zu finden, noch mehr in dieses von innen strahlen zu kommen. Also ganz lieben Dank, dass du zu Gast warst. Vielen Dank, dass du heute bei Female Leadership on Air dabei warst. Wenn du diese Episode inspirierend und hilfreich fandest, hinterlasse unbedingt eine positive Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit Freundinnen oder Kollegen. Bis zur nächsten Folge.